Fermín Romero de Torres schaute mich aufmerksam an, neugierig geworden angesichts dieser Offenbarung von Askese.
Ich dachte, die Geschichte in jener Nacht, Sie wissen schon, der Keulenschlag.
Und wenn alles so schmerzte wie eine Ohrfeige. Fermín schien meine Gedanken zu lesen und lächelte solidarisch.
Schauen Sie, ich will Sie nicht kränken, aber das Beste an den Frauen ist, sie zu entdecken. Nichts ist wie das erste Mal. Man weiß nicht, was das Leben ist, bis man zum ersten Mal eine Frau auszieht. Knopf um Knopf. Als schälten sie in einer Winternacht eine siedend heiße Kartoffel.
Wenige Sekunden später erschien Veronica Lake auf der Bildfläche und Fermín geriet in eine andere Dimension. In einer Sequenz, wo sie Pause hatte, kündigte er an, er werde dem Stand mit Näschereien in der Eingangshalle einen Besuch abstatten, um seine Bestände aufzufüllen. Ich blieb allein, verfolgte das Geschehen auf der Leinwand aber kaum. Mein Blick glitt von der Leinwand ab, und erst jetzt bemerkte ich den Zuschauer, der eben hereingekommen war. Ich sah seine Silhouette zur Mitte des Parketts gehen, 6 Reihen weiter vorn, und dort Platz nehmen. Die Kinos sind voll von einsamen Menschen, dachte ich. Wie ich. Doch dann drehte der Mann sich um und starrte mich an. Das Lichtbündel des Projektors bohrte sich durch das Dunkel im Saal. Ein Anflug von flackerndem Licht, das gerade eben bunte Linien und Flecken zeichnete. Sogleich erkannte ich den Mann ohne Gesicht. Kubert. Sein lidloser Blick glänzte stählern. Im Dunkeln war sein lippenlos tückisches Lächeln zu ahnen. Ich spürte, wie sich mir kalte Finger ums Herz schlossen. Auf der Leinwand brüllte ein Posaunenchor los, es wurde geschossen und geschrien, dann wurde die Szene ausgeblendet. Für einen Augenblick versank das Parkett in vollkommene Dunkelheit und ich hörte nichts als die Pulsschläge, die mir in den Schläfen hämmerten. Langsam wurde auf der Leinwand eine neue Szene hell, so dass sich die Schwärze des Saals in Schwaden, blauen und purpurroten Halbdunkels auflöste. Der Mann ohne Gesicht war verschwunden. Ich wandte mich um und sah, wie sich eine Silhouette durch den Parterregang entfernte und Fermín Romero de Torres kreuzte, der von seinem Süßigkeitenfeldzug zurückkam. Er drängte sich in die Reihe herein und setzte sich wieder in seinen Sessel. Dann reichte er mir ein Schokoladenplätzchen und schaute mich ein wenig irritiert an.
»Daniel, Sie sind ja weiß wie ein Nonnenhintern. Geht's Ihnen nicht gut?«
Ein Luftzug wischte durchs Parkett.
»Es riecht merkwürdig«, bemerkte Fermín Romero de Torres, »wie nach ranzigem Notarsfurz.«
»Nein, es riecht nach verbranntem Papier.«
»Kommen Sie, nehmen Sie ein Lutschbonbon, das kuriert alles.«
»Ich mag nicht.«
»Nun, dann behalten Sie es eben. Man weiß nie, wann einem ein Lutschbonbon aus der Patsche helfen kann.«
Ich steckte es in die Jackentasche und ließ mich durch den Rest des Films treiben. Als nach der Vorstellung das Licht anging, glaubte ich, aus einem schlechten Traum zu erwachen und hätte die Erscheinung dieses Mannes im Parkett am liebsten als Sinnestäuschung, als Trick der Erinnerung betrachtet. Doch sein kurzer Blick im Dunkeln hatte genügt, um mir seine Botschaft zuzutragen. Er hatte weder mich noch unser Gespräch vergessen. Die erste Auswirkung von Fermins Erscheinen war bald zu spüren. Ich hatte viel mehr Freizeit. Unter diesen Gegebenheiten beschloss ich, meine Mußezeit auf 2 in letzter Zeit vernachlässigte Dinge zu verwenden, dem Rätsel Carax weiter nachzuspüren und vor allem nach Möglichkeit mehr Zeit mit meinem Freund Tomás Aguilar zu verbringen, den ich vermisste. Tomás war ein nachdenklicher, zurückhaltender Junge, der wegen seines ernsten, ja bedrohlichen Raufbold-Aussehens gefürchtet war. Er hatte den Körper eines Ringers, Gladiatorenschultern und einen harten, durchdringenden Blick. Wir hatten uns viele Jahre zuvor, während meiner ersten Wochen in der Jesuitenschule der Calle Caspe, bei einer Keilerei kennengelernt. Nach Schulschluss hatte ihn sein Vater abgeholt, begleitet von einem hochnäsigen Mädchen, das sich als Tomás Schwester herausstellte. Ich hatte die unglückliche Idee, dumm über sie zu witzeln, und noch bevor ich mit der Wimper zucken konnte, stürzte sich Tomás Aguilar wie ein Platzregen aus Faustschlägen auf mich, die mich noch wochenlang schmerzten. Er war doppelt so stark und so wild wie ich. Umringt von einer Gruppe blutrünstiger Jungen verlor ich bei diesem Pausenhofduell einen Zahn und gewann einen neuen Sinn für Größenverhältnisse. Meinem Vater und den Geistlichen mochte ich nicht sagen, wer mich dermaßen zugerichtet hatte, noch ihnen erklären, dass der Vater meines Gegners die Keilerei nicht nur verfolgt, sondern befriedigt über das Schauspiel, ihr gemeinsam mit den anderen Schülern sogar begeistert applaudiert hatte.
»Es war meine Schuld«, sagte ich, um das Thema zu begraben.
3 Wochen später kam Thomas in einer Pause auf mich zu. Er begann zu stammeln, und nach kurzer Zeit begriff ich, dass er nichts anderes im Sinn hatte, als sich für die Prügel zu entschuldigen, da er wisse, dass es ein ungleicher, ungerechter Kampf gewesen sei.
»Ich bin es, der sich zu entschuldigen hat. Ich habe ja deine Schwester gehänselt«, sagte ich. »Ich hätte es schon damals getan, aber du hast mir die Hucke vollgehauen, bevor ich reden konnte.«
Mit gesenkten Augen fragte Thomas mich, ob ich sein Freund werden wolle. Ich bejahte, er reichte mir die Hand und ich ergriff sie. Sein Druck schmerzte, aber ich beherrschte mich. Noch am selben Nachmittag lud er mich zum Imbiss bei sich ein und zeigte mir seine Sammlung seltsamer Geräte aus Apparateteilen und Alteisen, die er in seinem Zimmer verwahrte.
»Die habe ich gemacht«, erklärte er stolz.
Ich war unfähig zu begreifen, was sie waren oder darstellten, aber ich schwieg und nickte staunend. Ich hatte das Gefühl, dieser hochaufgeschossene Einzelgänger hatte sich seine eigenen Freunde aus Blech gebaut, und ich war der Erste, dem er sie zeigte. Es war sein Geheimnis. Ich erzählte ihm von meiner Mutter und wie sehr ich sie vermisste. Als meine Stimme unhörbar wurde, umarmte er mich schweigend. Wir waren 10 Jahre alt. Von diesem Tag an wurde er mein bester und ich sein einziger Freund. Er war fasziniert von verrückten Erfindungen und mechanischen Vorrichtungen. Wenn er nicht mit mir zusammen war, verbrachte er die meiste Zeit in seinem Zimmer beim Basteln. Jeden Nachmittag arbeitete er im Büro seines Vaters und manchmal kam er nach Feierabend in der Buchhandlung vorbei. Mein Vater erkundigte sich immer nach seinen Erfindungen und schenkte ihm Handbücher der Mechanik oder Biografien von Ingenieuren wie Eiffel und Edison, die Thomas vergötterte. Anfänglich hatte ich mich nicht ohne Sorge gefragt, wie Fermin auf meinen Freund reagieren würde.
»Sie sind bestimmt Daniels Erfinderfreund, hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Fermin Romero de Torres, bibliografischer Berater der Buchhandlung Sempere, zu dienen.«
»Thomas Aguilar«, stotterte mein Freund lächelnd und drückte Fermins Hand.
»Ach, übrigens, was halten Sie vom Fermatschen Prinzip?« fragte Fermin und rieb sich die Finger.
Sogleich verwickelten sie sich in eine unverständliche Diskussion über höhere Mathematik, die mir wie chinesisch vorkam.